sagen, hey, wenn du jetzt diesen Schritt schon gegangen bist, du hängst deine Existenz an deine eigene Arbeitsleistung, an deine Idee, an die Strukturen, die du da drin aufbauen möchtest, dann musst du dich halt einfach einmal hinsetzen und dieses Thema checken.
Willkommen beim Handwerksschmiede-Podcast.
So, liebe Leute, herzlich willkommen zum Handwerksschmiede Real Talk am Freitag wieder. Und heute habe ich jemanden dabei, den ich auf einer Mastermind kennengelernt habe, der liebe Tobi. Und
Servus.
Ich kannte dich auch schon über Social Media und habe auch schon gut. Ein, zwei Sachen von dir runtergeladen.
Ja, das habe ich gesehen, ja.
Aber stell dich doch mal selber kurz vor, was du machst und wer du bist.
Tobias Vetter, mein Name, 1,80 groß, 83 Kilo schwer. Wir machen vor allem Versicherungen, Finanzen für Unternehmer und Selbstständige und haben so eine Nische gefunden, in der wir letztendlich auch viele Steueroptimierungen mit Produkten unserer Art machen, respektive eben mit Knowledge, das wir über die Jahre hinweg aufgebaut haben. Und das geben wir halt in Pieces, die du dir auch schon gesichert hast, dann raus, um den Leuten zu zeigen, okay, was kannst du machen als Unternehmer, was kannst du machen, um mehr Geld bei dir letztendlich am Ende des Tages zu haben.
Sehr gut. Ich muss dir ehrlich sagen, den Geschäftsführervertrag, den ich mir damals runtergeladen habe, ich glaube 99 Euro
ja, oder, genau, so,
oder
ja,
199, ja. Der war echt gut.
Ja, geil. Ja.
Also für den Kurs, solchen Input da rein, ich habe komplett alles umgebaut in meinem Geschäftsführervertrag und hat sich auf jeden Fall gut gelohnt für
geil,
mich.
Geil, ja. Also ich habe damals dieses Thema gefunden und dann meinem Steuerberater respektive Rechtsanwalt gesagt, ey, ganz kurz, können wir da so geile Sachen aufbauen? Dann habe ich selber natürlich ein bisschen mehr Geld dafür in die Hand genommen. Also der Vertrag hat mich damals so um die 5.000 Euro gekostet. Und dann dachte ich, warte mal, wenn mich das aber interessiert, dann muss ich das auf jeden Fall mal als Marketing-Piece raushauen.
Ja.
Und das war auch mit Abstand unsere erfolgreichste Marketing-Kampagne.
Ja. Jetzt kommst du ja ursprünglich aus der Versicherungsbranche.
Ja, genau. Ja.
Wie bist du dann auf die Idee gekommen, auch in diese Richtung zu gehen, so Richtung Steueroptimierung, solche Geschichten zu machen?
Das Ding ist ja, im Großen und Ganzen ist die größte Ausgabe für einen Unternehmer seine Steuerlast. Also wenn du erfolgreich bist, ne? Logischerweise, wenn du jetzt nicht erfolgreich bist, dann eventuell nicht. Aber in der Regel, wenn du Geld verdienst, dann ist das ein Thema, was viele umtreibt. Und wir sind jetzt auch ein Hochsteuerland natürlich. Das heißt also, man sieht es am Einkommen beispielsweise, wenn du ein relativ hohes Geschäftsführergehalt bezahlst und merkst auf einmal, ey, da geht viel ab. Und wenn du hohe Gewinne hast, dann hast du Körperschaftssteuer, Gewerbesteuer etc. pp. Und wenn du keine Holding hast, dann die Ausschüttung nochmal, bla bla bla. Und das sind alles diese Sachen. Die Leute sind da sehr umtriebig und versuchen dann eben auch zu gucken, wie sie das Ganze eben optimieren können. Das ist mir immer mehr in Beratungsgesprächen aufgefallen, dass das die Leute mega interessiert, hey, Sozialabgaben minimieren oder auch Lohnnebenkosten von Mitarbeitern etc. Und wie das dann so ist, wenn du da dann sitzt und denkst, okay, komm, wie kann ich dir den Mehrwert bieten, weil unsere Produkte sind natürlich, ich meine, ich koche auch mit Wasser, ne? Am Ende ist es jetzt nicht so, dass ich jetzt hier Sachen aus dem Hut zaubern kann, die da besonders anders sind, wenn man jetzt Investments, Immobilien, Versicherungen macht, ja, sondern ich habe da auch die normalen Sachen, aber dieses Rundumpaket außenrum für den User so geil wie möglich zu machen, dass er den größten Impact hat. Das ist halt etwas, was sich dann auch als Berater unterscheidet. Und dann haben wir gesagt, okay, lass da alles drauf setzen und da die größte Brand werden.
Geil, mega gut. Du hast ja deine Vetter Consulting.
Ja.
Was macht ihr tatsächlich in dieser Vetter Consulting? Mhm. Also wie beratet ihr oder berät? Beratet? Berät? Ja, wäre auch immer scheißegal. Wie machst du beides halt am Ende, auch Versicherung und aber auch diese Steueroptimierungsgeschichten?
Also jetzt normalerweise ist ja so, ich habe draußen mein Marketing, die Leute tragen sich bei uns ein und dann haben wir ein Telefonistenteam. Und diese Telefonisten, die finden erstmal raus, okay, wo stehst du? Also was ist dein genaues Thema? Und wir haben natürlich im Backend jetzt auch, weil wir nicht als Steuerberater auftreten und auch keine sind, haben wir natürlich ein Netzwerk von Leuten, die den Steuerberaterberuf ausführen, die aber jetzt nicht der klassische Verwaltungsberater sind, so wie man das kennt, okay, da macht man eine Ablage und guckt dann irgendwie, dass da meine Belege richtig gebucht sind, sondern jemand, der halt auch proaktiv mal sagt, guck mal, du hast hier die Möglichkeit von dieser Optimierung. Ja, also da habe ich eben 3, 4, 5 Leute an der Hand, die je nach Unternehmensgröße, je nach Unternehmensform etc. das Ganze mit anbieten. Und jetzt gerade gestern beispielsweise kam ein junger Mann zu uns zum Thema private Krankenversicherung. Der hat sich aufgrund seiner Sozialabgabenlast gemeldet und gesagt, ey, ganz kurz, ich würde das ganz gerne switchen. Der saß dann mit mir im Beratungsgespräch und meinte dann, ja, ich habe ja auch noch ein Thema, weil mein Steuerberater sagt, ich kann meine GbR nicht in eine GmbH umwandeln. Okay, also ich habe das selber gemacht, ich hatte mal eine GbR, wir haben die über eine OHG in eine GmbH umgewandelt, das geht schon, das ist jetzt nicht so, dass es unmöglich ist, ja nee, der sagt, das funktioniert nicht und sonst was. Und dann habe ich in dem Call einfach parallel per WhatsApp von einem meiner Partner Steuerberater geschrieben, meinte, ey, kannst du ganz kurz in den Call dazu jumpen, damit ich hier eine valide Aussage dazu machen kann, weil ich bin selbst ja wie gesagt kein Steuerberater. Ja. Das hat keine 2 Minuten gedauert, zack, jumpt er mit in den Call rein, erklärt ihm ganz kurz, wie bei ihm die Situation besser wäre, wie er seine Buchhaltung, by the way, auch noch besser machen kann, damit er weniger Abgaben dafür hat und jumpt wieder aus dem Call raus. Und so kannst du jetzt quasi quasi auch vorstellen. Wir haben letztendlich dieses Netzwerk. Wir helfen eben dann mit unseren Produkten, ob das jetzt, wie gesagt, eine private Krankenversicherung ist, betriebliche Altersvorsorge oder Immobilien. Die helfen ja letztendlich in der richtigen Art und Weise, eine gewisse Steuerart zu minimieren beispielsweise und oder eine Abgabenlast zu minimieren. Und die packen wir dann quasi immer in der Kombination mit dem Steuerberater unserer Klienten, also geben denen quasi eine Anweisung in Form einer Mail oder einem Videokurs oder ähnliches. Oder halt eben, wenn die Leute mit ihrem Steuerberater unzufrieden sind, bekommen sie jemanden aus unserem Netzwerk dann gestellt, der für sie die passende Struktur respektive die richtige Herangehensweise wählt. So kannst du dir das vorstellen. Ja.
Lass uns nochmal kurz einen Schritt zurück da anknüpfen. Es gibt ja viele Handwerker, die erstmal keine GmbH gründen und keine UG und nichts, sondern erstmal im Einzelunternehmen starten. Ja. Und damals dann mit mir selber das Gleiche. Brauchst du noch nicht und dies und das, erst bei so und so vielen Gewinnen. Ich habe viele Zuhörer, die so Kleins- und Kleinbetriebe sind, ne, die sich dann auch gar nicht oft sicher sind, okay, wann gründe ich denn überhaupt eine GmbH? Mhm. Wann macht das für mich Sinn? Mache ich erstmal eine normale EK? Gehe ich dann in UAG? Gehe ich in eine UG? Was auch immer. Was würdest du da empfehlen, wenn man jetzt zum Beispiel als Handwerker startet? Was würdest du da empfehlen? Was macht eigentlich von Anfang an Sinn? Weil ich habe selber von Anfang an nicht so geil aufgebaut, meine komplette Firmenstruktur, und musste jetzt im Nachgang natürlich jetzt, wo wir
teures Geld bezahlen
für den ganzen Umbau mit Holdingstruktur und so weiter, nochmal andere Sachen implementieren und so weiter. Und hätte ich das vor 6-7 Jahren gewusst, hätte ich es halt von Anfang an anders gemacht. Hätte ich mir richtig, richtig viel Geld gespart.
Die Frage ist halt immer, was ist dein Ziel? Das muss man sich halt klar machen. Wenn ich anfange, unternehmerisch tätig zu sein, ob das jetzt ein Handwerksbetrieb ist oder irgendwas anderes, muss ich mir die Frage stellen, worauf arbeite ich hin? Und wenn mein Ziel ist, einfach mir die ganze Zeit privat geile Sachen kaufen zu können, weil ich einfach geil gerne konsumiere und ich dann noch großen Spend auch habe, dann würde ich sagen, ja, dann kannst du es auch im Einzelgewerbe lassen, wenn du sowieso das ganze Geld verpulverst. Ja, dann ist egal. Im Handwerk muss man natürlich auch noch sagen, das ja, habe ich häufig mitbekommen, auch so ein Thema ist mit der Haftungsfrage. Also, dass man halt auch sagt, hey, viele Handwerker empfinden es nicht als ehrenvoll, quasi die Haftung von sich selbst wegzuhalten und sagen, hey, ich bleibe als EK, weil da steht mein Name drunter und ich hafte dann
dafür. Was totaler Schwachsinn ist.
Ja, aber ist häufiger schon im Einzel gewesen. Das muss man sich natürlich dann auch die Frage stellen. Eine GmbH haftet dann auch mit allem, was sie hat, aber das steht auf einem anderen Blatt. Und wenn ich mir diese Frage stelle, okay, worauf arbeite ich zu, was möchte ich tun, dann wird es halt auch viel leichter mit der Struktur. Jetzt beispielsweise, ich habe am Anfang auch den Fehler gemacht mit einer GbR, weil aus Angst, oh Gott, ich muss da 25.000 Euro und ist ja so viel Geld und blablablub, dass man am Ende mit dem Geld arbeiten kann, war mir damals auch noch gar nicht bewusst, als ich in die Struktur gegangen bin, dass ich dieses Geld ja auf dem Konto habe, um dann zu sagen, okay, davon bezahle ich jetzt den nächsten Dienstleister oder kaufe mir Büromöbel oder ähnliches. Ja? Das muss man sich halt erstmal klar machen. Wenn ich jetzt weiß, hey, ich möchte mittel- bis langfristig ein mittelgroßes oder gutes Vermögen aufbauen, dann bietet es sich natürlich an, direkt die richtige Struktur zu wählen, weil man Handwerksbetriebe auch gut veräußern kann. Das ist natürlich auch der nächste Punkt, wenn man irgendwann sagt, ich habe keinen Bock mehr, ich setze mich jetzt zur Ruhe, dann macht es natürlich mehr Sinn, diesen Betrieb in der GmbH zu halten und drüber eine Holding zu haben, weil der Veräußerungsgewinn halt deutlich steueroptimierter ist, als wenn ich im Privaten das Ganze habe und dann die private Einkommensteuer drauf zahle. Deswegen ist die grundlegende Frage, die wir mit Klienten immer durchgehen, worauf arbeitest du hin? Und wenn das klar ist, kann man die richtige Struktur bauen, denen die richtige Absicherung geben, respektive die richtigen Möglichkeiten geben, die Steuerlast zu minimieren.
Jetzt ist man ja am Anfang, ich sag mal, wenn ich so an mich zurückdenke, 2013, als ich gegründet habe, ich war getrieben davon, Geld zu verdienen. Mhm. Also wirklich so. Einfach nur selbst, ich wollte Patte machen und ich wollte richtig nach vorne und mir auch geile Sachen leisten, ganz klar. Aber tatsächlich so die ersten sechs, sieben Jahre habe ich zwar viel Umsatz gemacht, aber eigentlich nichts wirklich hängen geblieben, weil dann auch Steuern und dies und jenes und blau und blub. Die Frage ist, oder die Frage, die ich dir stelle, was für eine Bedeutung hat halt Geld für dich in einem Unternehmen, aber auch privat? Mhm. Ja, das ist ja schon ein erheblicher Unterschied, ob ich jetzt einfach nur Umsatz schiebe und am Ende baue ich eigentlich gar kein Vermögen auf. Also ich kenne Menschen, wo ich mitbekommen habe, die machen 2, 3, 4, 5 Millionen Euro Umsatz im Jahr. Aber vermögend sind die trotzdem nicht und bauen kein Vermögen auf. Wo ist da für dich so der Switch, dann auch wirklich zu sagen, okay, jetzt versuche ich halt auch Vermögen aufzubauen, ne, und nicht nur zu konsumieren. Klar, macht halt auch Spaß zu konsumieren, ja, keine Frage.
Also der Punkt ist der, dass Geld im Unternehmenskontext wie die Luft zum Atmen ist für den Menschen. Das heißt, also ein Unternehmen funktioniert ohne Geld nicht. Wenn du kein Geld verdienst und da irgendwie einen auf, ich bin da, bin der Retter von allen und mach das alles for free, ja, dann wirst du mittel- bis langfristig gegen die Wand fahren. Das heißt also, dein Unternehmen sollte immer finanziell eine gewisse Reichweite mit sich bringen. Und die muss man sich am Anfang aufbauen. Du musst schauen, okay, was sind meine Kosten? Was ist mein Ziel? Worauf arbeite ich hin? Und darauf muss ich mir quasi eine finanzielle Struktur machen. Als Unternehmer, und das bist du als Handwerker dann auch, ist es eben auch deine Aufgabe zu wissen, welche Sozialversicherungsthematiken habe ich und was kommt steuerlich auf mich zu. Und es wird immer so als großer Wulst wahrgenommen. So, alles ist so riesig und so viel und bla. Aber wenn man es ja, also es sind 5, 6 Sachen, die ich gecheckt haben muss. Und wenn ich die gecheckt habe, dann weiß ich, okay, wenn das und das und das sind meine Ausgaben, die muss ich einfach mit einkalkulieren und dann ist es fein. Dann mache ich mir eine finanzielle Kalkulation auf. Wie viele Monatsausgaben will ich haben, dass ich Sicherheit empfinde innerhalb meines Unternehmens? Bei den meisten Unternehmen ist irgendwas zwischen 6 und 12 Ausgaben, die man, also quasi ein Jahr finanzielle Reichweite, wenn du die auf dem Konto hast, er muss schon viel schief gehen, dass du ein ganzes Jahr lang jeden Monat negativ arbeitest. Ja? Mhm. Also, dass du da einen gewissen Puffer einfach hast. Und ab diesem Zeitpunkt, wo du dieses Sicherheitsempfinden hast, würde ich anfangen, Gelder abzuziehen. Bei uns sind es zum Beispiel 6-Monats-Expenses bei uns in der Firma. Alles, was über diese 6-Monats-Expenses herausgeht, investiere ich entweder dann in Wachstum, dass die Firma größer wird, mehr Marketingbudget, mehr Mitarbeiter etc. pp. Oder ich investiere es in einen anderen Business Case. Bei uns ist es so, wir machen auch noch Immobilien. Das heißt also, wir haben vorne vor allem die Lead-Generierung über Finanzen, Versicherung und geben unseren Klienten aber auch Immobilien noch zusätzlich als Kapitalanlage. Und das wollte ich zum Beispiel ausgegrenzt haben, einfach in einer anderen GmbH, weil im Immobilienmarkt kann es auch mal sein, dass du da, wenn du dann eine Fehlkalkulation hast, dann fliegt dir alles um die Ohren und das wollte ich nicht, dass es dann auf die andere Firma strahlt. Deswegen haben wir diese beiden Cases voneinander getrennt und haben eben so dann die Möglichkeit, jetzt auch über meine Holding, die ich ja drüber habe, Gewinne, die wir in der Vetter Consulting gemacht haben, wieder zu reinvestieren im Immobiliencase. Und da dann zu sagen, okay, wir stellen das Eigenkapital, finanzieren bei einer Bank, kaufen ein 20-Parteien-Haus, teilen das und verkaufen dann einzelne Wohnungen an Kapitalanleger beispielsweise. So, und dann hast du ja wieder darum eine Investition oder einen anderen operativen Business Case aufgebaut. Und da muss man natürlich sagen, das ist jetzt auch hier im Handwerk vor allem dann relevant, wenn du weißt, guck mal, mit dem überschüssigen Kapital könnte ich jetzt auch etwas betreiben, was meinen ersten Business Case befeuert. Dein aktuelles Coaching-Unternehmen ist ja auch dadurch befeuert, dass du selber ein Handwerksunternehmen hast. So, das zahlt ja quasi darauf ein, dass man sagen kann, okay, der labert nicht nur, der hat es gemacht. Das ist legit. Man kann sich auch eben die Daten von deinem Unternehmen anschauen und sagen, okay, das funktioniert und deswegen ist das, was er sagt, auch wahr oder hat eine gewisse Legitimation. Ja? Und das muss man sich halt immer überlegen, bevor ich jetzt halt anfange, irgendwie in Assets zu investieren und alles irgendwie aus dem Unternehmen abzusaugen für beispielsweise Aktien oder Ähnliches, kann ich mir auch immer die Frage stellen, was kann ich mit dem Geld machen, um meinen Business Case A zu befeuern. Wie gesagt, Mitarbeiter, Marketing, respektive was anderes, was man dann ausgrenzt.
Ja, sehr, sehr spannend, weil das Thema natürlich bei Handwerksbetrieben, also du musst dir das so vorstellen, Handwerker beschäftigen sich erst mit solchen Dingen, wenn es oft zu spät ist. Ja, wir empfehlen natürlich immer vorgelagert, wenn sie schon zu uns reinkommen, zu sagen, so, okay, was hast du eigentlich für eine Struktur? Ja. Wie lange gibt es eigentlich schon deine GmbH? Hast du eine GmbH? Hast du ein Einzelunternehmen? Warum hast du noch ein Einzelunternehmen und so weiter? Viele sagen dann so, ja, ich habe ja auch ein relativ hohes Gehalt, 10.000, 12.000 Euro im Monat, aber am Ende kommen irgendwie nur 6 an. Ist ja eigentlich totaler Schwachsinn. Mhm. Was hast du da für eine Empfehlung auch in Bezug auf Gehalt in der GmbH?
Mhm. In der GmbH? Mhm. Also, das ist natürlich dann das Kernthema mit dem Geschäftsführervertrag beispielsweise. Es gibt ja super viele Lohnbestandteile, die man sich zusagen kann, die nicht dem klassischen Einkommensteuerapparat unterliegen. Das heißt also, wenn man sagt, so Erholungsbeihilfe ist jetzt ein kleiner Beispiel, was du, ich glaube, 160 Euro oder sowas im Jahr einmalig auszahlen kannst, ist komplett steuerfrei. Der Zuschuss für die Kita, für die Unterbringung der nicht schulpflichtigen Kinder beispielsweise, ist zu 100% steuerfrei oder. Da gibt es halt eben Möglichkeiten, die man sich da zusätzlich zusagen kann, die jetzt natürlich im Einzelnen dich nicht zum Millionär machen. Ja, also jetzt 50 Euro mehr oder weniger, das macht jetzt wahrscheinlich den Unterschied nicht. Aber wenn du halt alle verwendest, kann das schon einen Unterschied machen. Wir haben da Extremfälle, wo wir bis zu 1.500 Euro mehr netto draus haben und die Firma hat dieselbe Aufwendung wie davor, aber bei dir kommt einfach mehr an, weil du es ja sowieso zweckgebunden für irgendwelche Dinge verwendest. Ja? Mhm. Das ist natürlich ein wichtiger Faktor.
Geile Sache auf jeden Fall. Du polarisierst ja schon marketingtechnisch schon gut nach vorne mit gewissen Dingen. Ist das wirklich alles so möglich, wie du das im Marketing auch rausposaunst?
Ja. Also ich würde es nicht, ich würde von mir behaupten, dass ich nichts im Marketing behaupte, was nicht umsetzbar ist. Natürlich sind manche Dinge Einzelsachen, ne? Also ich würde jetzt auch nicht, dass alles immer für alle funktioniert. Das nicht, weil wer das von sich behauptet, lügt. Aber viele Dinge für viele Menschen funktionieren, das geht. Natürlich gibt es immer mal einen Einzelcase, wo jetzt man sagt, okay, bei mir ist die Situation, deswegen kann ich das nicht machen. Logisch, ja, aber beispielsweise Einkommensteuer minimieren mit der privaten Krankenversicherung. Das funktioniert für jeden, der privat krankenversichert ist und dessen Versicherung das mitspielt. Das sind diverse, ja, dass du sagen kannst, ey, ich habe jetzt ein hohes, einkommensstarkes Jahr gehabt, nächstes Jahr weiß ich, Auftragslage ist noch nicht so gut, dann zahle ich doch jetzt einfach Beiträge von der PKV in diesem Jahr voraus. Ich habe die Liquidität, interessiert mich nicht, mindert meine Steuerlast, die nächsten 3 Jahre muss ich dafür keine Beiträge leisten. Ja, bingo, ist doch super, ja. Solche Sachen funktionieren, sofern du eben die richtige Struktur dafür hast.
Jetzt tue ich mich aber immer sehr, sehr schwer, wenn ich sowas sehe, ne, und zu sagen so, ja, wieso erzählt eigentlich mein Steuerberater das nicht und wieso erzählt der Steuerberater mir was anderes und jetzt sehe ich den Tobi bei Social Media und erzählt mir was ganz anderes. Wenn du jetzt so Leute im Erstgespräch hast oder auch deine Mitarbeiter mit den Leuten telefonieren, was ist so der erste Eindruck, der so entsteht und wie, und wenn ihr die dann aufgeklärt habt in der Sache, wie gehen die dann auch damit um, mit ihren Partnern, also mit ihren Steuerberatern und solche Geschichten. Weil das Thema ist ja, also ich kenne das bei mir. Ich habe vor 4-5 Jahren meinen Steuerberater gewechselt, weil der auch total lost war. Dann ich einen Kunden hatte, wo ich den Keller saniert hat, der war Steuerberater. Mhm. Mittlerweile ist er jetzt seit 5 Jahren mein Steuerberater, der Lothar, super geiler Typ. Ja. Und der gibt mir halt auch super krasse Impulse. Ja. Aber es muss trotzdem immer von mir kommen, wenn ich mich dann mit solchen Dingen natürlich beschäftige, was kann ich wie optimieren? Und dann sage ich, ja mal Lothar, ich habe das und das gesehen oder das und das gelesen, wie sieht es eigentlich damit? Und dann sagt er, ja, die und die Möglichkeit gibt, aber aktiv kommt da ja keiner auf dich zu.
Ich glaube, das ist auch ein großes Problem, was eben viele Unternehmer wahrnehmen. Die Sache ist, also Menschen sind ja in der Regel so, dass sie sagen, okay, what's in it for me? Das ist ja eine Frage, die wir uns intern stellen. Okay, was ist drin für mich? Und ich glaube einfach, dass für den klassischen Steuerberater nicht so viel drin ist, wenn er dir die ganze Zeit irgendwelche Strukturen pitcht und sagt, guck mal, das könntest du so machen, das könntest du so machen, das könntest du so machen. Ja? Man muss auch sagen, irgendwo sind wir ja auch Unternehmer und der Unternehmer ist in gewisser Weise dazu verpflichtet, sich mit Dingen auseinanderzusetzen und dann die richtigen Leute dafür einzusetzen. Und Steuern, respektive Sozialabgaben, ist ein Chefthema. Das heißt also, du musst Finanzen im gesamtheitlichen Business-Kontext einfach ownen, weil es die wichtigste Sache ist, die dein Unternehmen am Leben hält. Ja. Deswegen ist es etwas, wo ich sage, okay, ihr habt schon recht, ihr holt euch einen Dienstleister für eine gewisse Abwicklung, aber ein Dienstleister muss in der Regel auch richtig instruiert werden. Und ich merke das bei, wenn ich jetzt zum Beispiel eine Videoproduktion oder sowas buche, dann bin ich der, der am Ende sich die Gedanken macht, okay, wie will ich meinen Output haben und instruiere die Leute. Du beschäftigst ja auch einen Mitarbeiter mit einer ganz klaren Anweisung, hey, das ist dein Job, bis dahin ist der fertig, das sind die Materialien, keine Ahnung, mit Checklisten or whatever, ja, dass die Leute eben diesen Job ordentlich ausführen. Ich glaube, da müssen wir ein bisschen als Unternehmer mehr reinkommen, dass wir das für uns umnehmen. Um deine Eingangsfrage zu beantworten, wie reagieren die Leute drauf? Also das beste Beispiel ist halt, als wir diesen Geschäftsführervertrag angefangen haben zu launchen. Wir haben den über 6.000 Mal verkauft mittlerweile. Das heißt also, da sind schon 6.000 GmbH-Gesellschafter, Geschäftsführer gewesen, die so ein PDF genommen haben, zu ihrem Steuerberater gegangen sind und gesagt haben, Harald, was soll das? Ja, also, warum weiß ich das nicht? Ja. Ja? So, dementsprechend haben wir natürlich auch in der Steuerberaterbranche so eine Hassliebe gegenüber vielen, weil viele sagen, ja, ist ja schon gut, dass ihr darüber aufmerksam macht und so, dass die Leute da wirklich was Geiles hinbekommen. Aber ihr macht halt auch immer Arbeit. Ja, sie bedeutet halt für uns ein bisschen mehr Arbeit. Das ist einfach ein Umstand, der entsteht. Ja,
ja gut, wir zahlen ja für die Arbeit.
Auch richtig, ja. Ich glaube halt, dass die meisten, also nach diesem Steuerberatervergütungsgesetz halt abrechnen und dementsprechend so zusätzliche Beratungen halt nicht sonderlich vergütet werden. Und das ist etwas, was ich jetzt zum Beispiel mit meinem Steuerberater irgendwann mal gesagt habe, hör zu, ey, wenn du irgendwas rausfindest, irgendwas hörst, sag mir das. Sag's mir. Aber wenn ich es nicht benutze, einfach, dass ich die Information mal bei mir habe, wenn es irgendwie mal eine neue Rechtsprechung gibt oder vielleicht mal irgendeinen Move, der irgendwo durchgesprochen worden ist, sag's mir. Lieber habe ich es mit mir mal transkribiert, dieses Gespräch, und irgendwo abgelegt in so einem Second Brain und hau dann irgendwann mal die Frage wieder in meine KI oder sowas, anstatt diese Sache erstmal gar nicht zugänglich zu haben. Weil nach was sollst du suchen, wenn du nicht weißt, dass es existiert, ja, und dann bist du ein bisschen darauf angewiesen, dass die Leute dir das zuliefern. Ja?
Hast du Erfahrungen damit? Also ich sehe das tagtäglich auch in unseren Gesprächen immer, die wir dann mit potenziellen Kunden haben, dass viele eine richtig geile Auftragslage haben, ja, und super krass unterwegs sind, super gute Umsätze machen und denken, sie seien erfolgreich damit. Mhm. Und am Ende des Jahres haben sie dann, die meisten Handwerksbetriebe, wenn sie gut laufen, haben da irgendwie 5-8% Gewinn am Ende des Jahres und denken, ey, yo, mein Betrieb läuft super geil. Hängt oft mit Strukturen zusammen, Checklisten, wie du gesagt hast, dass du auch als Handwerker auch mal loslassen kannst. Das war ja bei mir früher auch ähnlich, ja, bis ich dann gecheckt habe, dass ich eigentlich der Flaschenhals bin und nicht meine Mitarbeiter.
Alles läuft bei dir, ja?
Ja, genau. Alles läuft über mich. Ich bin der Beste. Ich muss alles selber machen. Meine Mitarbeiter sind alle scheiße. So nach dem Motto. Jetzt gibt es aber auch Betriebe, die schon 15, 20, 25 Mitarbeiter haben. Der Chef hängt komplett drin. Die machen 2,5-3 Millionen Euro Umsatz und am Ende des Jahres bleibt nichts übrig. Ja. Das hat meiner Meinung nach natürlich mit Prozessen zu tun, Strukturen, aber nicht nur, sondern auch mit finanzieller Klugheit, sich mit solchen Dingen zu beschäftigen. Was würdest du sagen, was wäre so der erste Step, wenn jemand sagt, hey, ich habe eigentlich einen geilen Betrieb, ich mache eigentlich auch geilen Umsatz, am Ende bleibt eigentlich nichts übrig. Was wären so die ersten 1-2 Schritte, wo du sagen würdest, ey, schau doch mal da drauf oder schau doch mal da drauf?
Ich habe einen ganzen Videokurs dazu gemacht, weil es genau so Themen sind, die super relevant sind. Da habe ich mich mit einem Steuerberater hingesetzt und quasi im Interviewformat einfach so alle Sachen durchgesprochen. Und einer der Punkte ist zum Beispiel Soll- und Ist-Besteuerungsthematiken. Ja? Also da einfach ursprünglich mal bei der Gründung, jeder kennt das steuerliche Erfassungsbogen, da machst du ein Häkchen falsch und dann hast du quasi die Situation, dass du anders besteuert wirst, nämlich beispielsweise schon bei Rechnungsstellung, dass die Rechnungsstellung schon ausreicht, dass eine Steuerlast quasi ausgelöst wird und nicht bei der tatsächlichen Zahlung. Dann hast du Außenstände, weil dein, keine Ahnung, Kunde nicht bezahlt oder ähnliches und dann stehst du da und hast einen Haufen Rechnungen gestellt, die Kohle ist gar nicht bei dir, aber du zahlst Steuern auf Rechnungen, die du noch gar nicht vereinnahmt hast. Ja? Thema 1. Dann ist natürlich klar, dass man checken muss, was ist mit der Einkommensteuer respektive Gewerbesteuer. Bei euch sind es natürlich auch im Handwerk nochmal Themen. Ihr müsst auch an die Handwerkskammer nochmal Beiträge abführen, ja, für die Altersvorsorge
letztendlich. Sogabau und so weiter und so fort.
All diese, das muss mich halt mal einfach einmal checken. Ich muss einmal verstehen, welche Ausgaben respektive Umlagen habe ich zu finanzieren. Und dann muss ich verstehen, dass ich ja nicht nur für das vergangene Jahr meine Steuerlast bezahle, sondern auch für das Folgejahr eine Vorauszahlung zumindest mal fürs erste Quartal leisten muss. Und das heißt, das muss ich halt mit einkalkulieren. Dass sie dann anders zugeordnet werden, dass es ja dann auch wirklich fürs laufende Jahr gilt und nicht fürs vergangene Jahr, wird meistens in der Wahrnehmung gar nicht so gecheckt, sondern es ist ja so, jetzt habe ich nur noch 8% Return, weil ich habe ja die Liquidität auch nicht mehr. Und Liquidität ist halt nicht gleich Gewinn. Das muss einem klar sein. Da muss man halt schauen, dass man wieder Prozesse und Ähnliches hat, dass die Liquidität auch in der ähnlichen Höhe vorhanden ist, wie ich Rechnungen geschrieben habe. Beispielsweise mit Anzahlungen etc. Das sind alles Punkte, die ich letztendlich erstmal umsetzen muss, damit ich dann auch den Erfolg, den ich vermeintlich auf dem Papier habe, auch auf dem Bankkonto spüre.
Wir tun uns als Handwerker unglaublich schwer mit solchen Dingen tatsächlich. Ich finde, Mindset hat auf jeden Fall eine große Rolle. Herkunft, ne? Wie bist du groß geworden? Aus was einer Familie kommst du? Ja. Bist du da schon irgendwie reingeboren in solche Themen, Unternehmerthemen, solche Geschichten? Also wenn ich jetzt an meine Kinder denke, ich habe mehrere Unternehmen, meine Kinder bekommen sehr, sehr viel mit, sind 10 und 12, fragen mich dann auch schon solche Dinge, wo ich dann auch erklären kann und so weiter. Ich selber bin aber ganz anders aufgewachsen und hatte nichts damit zu tun.
Ja.
Spielt das eine Rolle deiner Meinung nach oder kannst du dir das eigentlich auch selber alles vernünftig in kurzer Zeit beibringen?
Du hast gesagt, du hast angefangen, weil du richtig Bock hattest, Geld zu verdienen.
Ja, richtig.
So, und ich glaube, dass viele deiner Hörer in einer ähnlichen Situation sind und sagen, ey, eigentlich habe ich Bock, ein geiles Leben zu haben. Ja. Auch wenn das ganz gerne in Deutschland
am Ende, warum machst du dich denn sonst selbstständig?
Ja, ne? Punkt. Also du bist bereit, Verantwortung zu übernehmen, ins Risiko zu gehen und dann muss auch am Ende was dafür hängen.
Ja, richtig.
Und dann muss ich den Leuten halt sagen, hey, wenn du jetzt diesen Schritt schon gegangen bist, du hängst deine Existenz an deine eigene Arbeitsleistung, an deine Idee, an die Strukturen, die du da drin aufbauen möchtest, dann musst du dich halt einfach einmal hinsetzen und dieses Thema checken. Okay, was ist Einkommensteuer? Wie hoch ist die Gewerbesteuer? Was zahle ich, wenn ich in eine GmbH wechseln würde? Das sind 5, 6, 7 Kennziffern, die ich lernen muss und im Hintergrund einfach mitschwingen sollen, damit ich keine signifikanten Fehler mache. Was ist eine Abschreibung? Was bedeutet das für mich? Dass ich halt eben häufig, ich habe letztens Reels gesehen von einem Kollegen, der eine Schreinerei hat, der sich halt dann 20.000 Euro Gewinn gemacht hat und sich davon eine Kreissäge kauft. So. Und dann hat er auf dem Konto natürlich keine Kohle mehr, aber muss noch Steuern zahlen und wundert sich dann, Warum? Naja, weil diese Kreissäge halt nicht im Jahr der Anschaffung sofort steuerlich zu 100% Geld gemacht werden kann, sondern halt über eine gewisse Nutzungsdauer abgeschrieben wird. Das heißt, ja, du hast den Liquiditätsabfluss direkt im Jahr 1, weil der Hersteller der Säge will die Säge verkaufen, will deswegen seine Kohle bekommen. Aber du kannst sie auch mehr als ein Jahr nutzen und deswegen sagt das Finanzamt halt, hey, das wird aufgeteilt über 5, 7 Jahre, whatever, ja. Und dementsprechend hast du quasi den Finanzabfluss, aber nicht die Abschreibung. Das muss man halt mal verstanden haben und somit halt dann auch seine Finanzen unter diesem Gesichtspunkt planen. Aber mittlerweile gibt es ja so viele geile Tools, die man einfach an sein Bankkonto anschließt und einen Button klickt und danach kriegt man halt gezeigt, guck mal, das bedeutet das für deinen Cashflow, das bedeutet das für deine Steuerlast und fertig, ja. Und die kosten, keine Ahnung, 99€ im Monat oder sowas. Da muss ich dann einfach mal bereit sein, dieses Geld in die Hand zu nehmen, damit meine Sicherheit dann da
ist. Ich kann es teilweise nicht nachvollziehen, wie sich Menschen kaputt buckeln und am Ende des Monats sich 2.500-3.000 Euro auszahlen, ne?
Das meinst du, was du ja gerade gesagt hast, ist ja schon ein Ding, dass die Leute einfach auch, ich will das Thema gar nicht verstehen, ich habe da, keine Ahnung, irgendwie ungelöstes Trauma oder sowas zum Thema Geld und sich dann gar nicht damit beschäftigen.
Ja, aber dann kannst du halt auch Angestellter bleiben, weil ich sag mal, als Angestellter arbeitest du dann von 8 bis 16 Uhr, so verdienst deine 2.000 bis 3.000 Euro im Monat und hast dann Ruhe, kannst dein Leben leben, ist auch vollkommen legitim. Absolut. Und auch alles okay, aber wenn du in die Selbstständigkeit gehst, dann sollte es ja schon Ziel sein, auch finanzielle Freiheit zu erlangen, ja, nicht innerhalb von 6 Monaten, ja,
da klar, muss aufgebaut dauert werden. Arbeit, ja, dauert Zeit.
Und ich finde, das ist halt ein extrem krasser Punkt im Handwerk, dass sich viele selbstständige Unternehmer, nennen die sich ja auch schon, obwohl sie eigentlich noch gar kein Unternehmer sind und komplett drin hängen und sich kaputt buckeln und am Ende des Jahres ja weniger verdient haben als der Angestellte an sich.
Die bleiben quasi im Kopf stehen in dieser operativen Tätigkeit. Ja. Und das ist, glaube ich, etwas, wo man mal, wenn man jetzt in dieser Situation ist, einfach einen Schritt zurückgehen darf. Okay, ich bin jetzt nicht die Person, die jetzt gerade den Hammer schwingt oder ähnliches, sondern ich bin jetzt mal der Unternehmer. Was für einen Fähigkeitenblock muss ich können, dass ich dieses Business gut führen kann?
Ja, vor allen Dingen auch zugeben, dass du noch lernen willst. Mhm. Also ich sag mal so, als wir oft auf der Mastermind waren, da waren ja alles richtig geile Top-Unternehmer, ja, mit denen ich vor allen Dingen gesprochen habe. Ja. Und warum geht man auf so eine Mastermind? Ja, man hat eine geile Zeit, lernt neue Leute kennen, aber holt sich auch noch mal Input rein, obwohl wir ja schon relativ weit sind und gut aufgestellt sind.
Ja, ne? Aber das kriegst immer noch mal irgendeinen Impuls und denkst, ah stimmt, oder ich wusste das, ich weiß das ja eigentlich, aber ich habe es komplett vergessen umzusetzen. Und dann setzt du die Sachen um und hast auf einmal wieder mehr Geld.
Für mich wichtiges Thema: Was hältst du von solchen Geschichten? Also auch so Masterminds, irgendwo hinfahren, irgendwelche guten Coachings, ja, jetzt nicht so Coachings, aber auch, sag ich mal, wo man sich auch weiterentwickeln kann. Ja. Ich bin jemand, der total offen dafür ist, sich auch weiterzuentwickeln und zu sagen, okay, ist vielleicht nicht so meine Bubble, aber das Thema interessiert mich mega krass. Ja. Da gehe ich jetzt voll rein und beschäftige mich voll krass damit. Wann hast du eigentlich damit angefangen, mit solchen Dingen?
Eigentlich von Anfang an. Also als ich mich selbstständig gemacht habe, schon immer.
Wann hast du dich selbstständig gemacht?
2018. 2018, okay, genau. Ja, da habe ich mein Einzelgewerbe angemeldet und schon immer in irgendwelchen Netzwerken. Da gab es auch einen Verein bei uns in der Uni, der sich vor allem so mit Persönlichkeitsentwicklung und sowas auseinandergesetzt hat. Und das Ding ist ja, wenn du halt in deiner Bubble rumhängst, dann hängst du halt in deiner Bubble rum. Dann sind es dieselben Mindsets, sind dieselben Sprüche und ähnliches. Dann findet da kein Wachstum statt, wenn die Leute nicht selber voll auf Wachstum gedrillt sind. Mittlerweile habe ich mir einfach ein Netzwerk gebaut von Leuten, die einfach kontinuierlich wachsen wollen. Das heißt, du musst ja auch nicht jeden Input immer selber ziehen, weil irgendjemand von 5 Leuten zieht sich irgendwas Geiles und sagt dann, ey, ganz kurz, guck mal hier, was ich gefunden habe, und du hast dann wieder direkt neues Wissen. Das heißt, du wächst dann in der Gruppe. Aber ansonsten würde ich jedem raten, wenn du nicht direkt das Umfeld hast, die sich potenziell die ganze Zeit weiterentwickeln wollen, dann nutzt die das Möglichkeit, auch paid oder ähnlich, nimm Geld dafür in die Hand, dass dir Leute, die den Schritt schon gegangen sind, Dinge erzählen und dir einfach die Geschwindigkeit geben, dass du sehr viel schneller umsetzen kannst.
Jetzt bist du natürlich in einer Branche, Finanzdienstleistungen, private Versicherungen und so, die gibt es ja schon seit Jahrzehnten, solche Geschichten. Ja. Ne? Und jetzt hast du gesagt, seit 2018 bist du selbstständig und bist am Markt ja schon richtig gut etabliert.
Ja.
Jetzt gab es aber auch schon vorher andere Dienstleister.
Ja. Ja.
Wieso sind die da, wo die jetzt sind, und warum hast du dich jetzt eigentlich alle überholt? Ne? Also das versuche ich auch einmal den Handwerkern zu erzählen, dass eigentlich auch schon, nachdem du ein Jahr selbstständig bist, schon andere Unternehmen, die gleiche Branche sind, auch schon überholen kannst,
obwohl sie 100%. Also die Sache ist ja, was macht ein Unternehmen am Ende erfolgreich? Und ich habe mich immer die ganze Zeit gefragt, was macht denn die ganzen Finanzdienstleister? Man kann ja mit Versicherung, muss man ja sagen, extrem viel Geld verdienen. Ja? Also so eine private Krankenversicherung sind 4.000, 5.000 Euro oder sowas, was du bekommst. Wenn man ehrlich ist, wenn das ein gesunder Kunde ist, dann sitzt du da und sprichst mit dem 2 Stunden und hast am Ende dann 5.000 Euro verdient. So, okay, das ist schon einfach eine große Menge Geld für wenig Arbeit. Der Punkt ist, dass die meisten Leute von ihrem Finanz- respektive Versicherungsberater abgefuckt sind. Weil der sie nicht versteht, in Situationen Produkte pitcht, wo die überhaupt gar kein Bewusstsein dafür haben. Und deswegen, was soll das jetzt? Das macht jetzt gerade gar keinen Sinn. Und wenn es drauf ankommt, nämlich in Fällen, dass die mal Kohle von der Versicherung brauchen oder sonst nicht erreichbar ist. Dann habe ich gesagt, okay, wenn das die Punkte sind, die die Leute scheiße finden an ihren aktuellen Beratern, lass doch einfach das geil machen. Lass einfach immer auf einer brutalen Geschwindigkeit erreichbar sein. Haben wir so einen WhatsApp-Support eingeführt, wo aktuell 3 Mädels drin arbeiten, die jede Anfrage innerhalb von Minuten von unseren Klienten beantworten. So, schreiben eine WhatsApp-Nachricht rein, kriegen instantan Feedback. Das heißt also, dieser Pain, den du normalerweise hast als User, wenn du jetzt irgendwie einen, keine Ahnung, Autounfall hast, ey, ganz kurz, ich bin gerade einmal reingefahren, was mache ich jetzt? Und da ist sofort jemand, oh krass, geile Erfahrung. Ja, so, das war einer der Key Accelerator.
So simpel eigentlich.
Voll. Also ne? Das kostet ja auch kaum Geld im Vergleich zu, was du andere Sachen machen musst. Okay, das ist das. Du musst dir eigentlich als Unternehmer immer die Frage stellen, was machen die anderen schlecht, wo kann ich es besser machen? Und es muss gar nicht extrem viel besser sein. Es muss halt 2, 3 Müh besser sein, damit die Leute einen wahrnehmbaren Effekt haben und dann sagen, okay, dann gehe ich lieber dahin. Und dann natürlich Marketing und Vertrieb. Also das sind die Punkte, die am Ende des Tages relevant sind, dass du den anderen verstehst. Dass der
ohne
braucht.
Vertrieb läuft halt ja nichts, ne?
Punkt. Also du wirst keine große Brand, wenn du nicht verstehst, dass du in den Köpfen der Leute sein musst für ein gewisses Thema. Dass wenn du, beispielsweise gestern schreibt mir einer über LinkedIn, ey, ganz kurz, ich sehe, du bist voll im Fitnessbegeistert, ich bin auch fitnessbegeistert. Ich kriege von super vielen nicht fitnessbegeisterten Finanzberatern die ganze Zeit Angebote, ich hätte lieber eins von dir. Wo ich sage, okay, also ich bin für sie sofort abrufbar gewesen, für jemand, der Sport macht und dieses Thema abdeckt. Sie schreibt mir proaktiv, ich hätte gern das. Also habe ich irgendwo was richtig gemacht, weil ich mich quasi so oft gezeigt habe mit dem Thema, was ich machen möchte, dass die Leute proaktiv auf mich zukommen. Und genau das ist ja etwas, was ich jetzt auch dem Handwerker sagen würde. Hey, wenn du jetzt zum Beispiel der absolute Malerprofi bist, du hast einen gewissen Einzugsgebiet, dann musst du eigentlich die Nummer 1 sein, die bei den Leuten, wenn die eine Wand haben, die gestrichen haben wollen, ah, okay, da rufe ich den an. Ja, das muss einfach sofort quasi per Snap bei den Leuten ankommen.
Es ist halt einfach krass. Ich bin seit 2013 selbstständig mit der SAS Bauwerksabdichtung und jede Beschichtungsfirma, die hier in Solingen entstanden ist, also fast jede Beschichtungsfirma, die hier in Solingen entstanden ist, ist aus der Firma entstanden, wo ich selber gelernt habe. Mhm. Die Firma gibt es seit 35 Jahren, super gut laufende Firma, auch guter Chef, aber findet keine Mitarbeiter, eigentlich seit 20 Jahren immer so beim gleichen Umsatz und so weiter. Ich habe da gelernt, nach 3 Jahren bin ich abgehauen, habe gesagt, hey, du kannst gar nicht auch. Mhm. Und habe ja die ersten 5, 6 Jahre so mit 3, 4 Mann so 600.000, 700.000, 800.000 Euro Umsatz gemacht, wo ich selber halt noch viel geackert habe auf der Baustelle. Und ich kam halt nicht über diese Schwelle, so endlich mal 1 Million im Jahr zu erreichen und so. Und dann habe ich mich tatsächlich damit beschäftigt, okay, wie kann ich eigentlich Kunden gewinnen? Und für mich war damals, also ich kannte noch vor 6, 7 Jahren, kannte ich Marketing noch gar nicht. Für mich war Marketing, im Haus und Grund was zu haben, auf dem Auto, was mal in den gelben Seiten was zu haben. Ne? Dann habe ich mich so ein bisschen damit beschäftigt, okay, wie kann ich Kunden gewinnen, wie kann ich Mitarbeiter gewinnen? Habe dann selber einen Kurs besucht, das war damals so krass, irgendwie, keine Ahnung, 799 Euro bei AdBaker in Köln, so ein Digitalkurs, Online-Digitalkurs. Und dann habe ich krass, ich kann jetzt über Werbeanzeigen Kunden gewinnen und so. Und habe dann innerhalb eines Jahres tatsächlich verdoppelt auf 1,6 Millionen Euro. Das war total krass. Und ich musste nicht mal viel dafür tun. Sondern ich hatte eigentlich eine geile Punchline. Ne? Ich habe dann so, wie ein Abdichtungsprofi aus Solingen die komplette Branche revolutioniert hat. Habe ich ja gar nicht. Aber das Material, was ich verwende, kennen halt nicht so viele.
Okay, check.
Ja? Ja. So, und dann haben die Leute natürlich übertrieben krass gehatet darauf. Der hat doch gar nichts erfunden. Perfekt. Aber auch die Leute, die das geil fanden, haben sich natürlich bei uns gemeldet. Und ich habe nur schon mit der Aufwärmkampagne über Kommentare, also ich hatte keine Ahnung, über 2000 Kommentare. In den Kommentaren habe ich Vertrieb gemacht, Telefonnummern rausgeholt und habe nur mit dieser einen Kampagne 6000 Euro ausgegeben und über 350.000 Euro Umsatz gemacht.
Das ist verrückt.
Ja, es war wirklich verrückt. Ne? Ja. Und ich sag dir ganz ehrlich, jetzt mit der SAS, wir sind natürlich krass etabliert, auch richtig bekannt hier in der Umgebung, so sag ich mal 20, 30 Kilometer. Aber nichtsdestotrotz, 80% meiner Kunden kommen über digitales Marketing, auch wenn wir super gutes Empfehlungsgeschäft haben.
Voll gut. Und ich meine, wenn man jetzt mal ein bisschen tiefer im Marketing ist, versteht man ja auch lokal. Also du bist ja als Handwerker in gewisser Weise lokal gebunden, weil du fährst jetzt wahrscheinlich nicht von hier bis nach Hamburg, um jetzt da...
Ja, so 50 Kilometer.
Sowas, genau. Also heißt, du musst quasi in diesen 50 Kilometern, lass vielleicht 70 Kilometern sein, bei den Leuten komplett die Nummer eins sein. So, das ist nicht mal teuer, weil lokale Werbeanzeigen sind auf den Social Media Plattformen sehr, sehr günstig, weil es ja nur ein gewisser Anteil Menschen sehen muss. Das heißt also, wenn die quasi kontinuierlich, wenn die ihr mobiles Telefon aus der Hosentasche holen und dein Gesicht sehen und wissen, okay, du machst deren die Wände oder die Dächer oder sonst was, dann bist du ja einfach die Nummer eins.
Das, was du eben gesagt hast, so in den Köpfen der Menschen zu sein, das war früher total krass, wie krass du den Unterschied merkst. Wenn die Leute zum Beispiel mich früher gegoogelt haben, ne? So Balkonabdichtung Solingen, dann ploppen da 5, 6, 7 Firmen auf, die rufen dann 3, 4, 5 Firmen an, dann bekommen sie die Angebote und gehen in den Vergleich. Mhm. Bei Meta ist es so, dass wir ja quasi aktiv Werbung machen. Ja, sie haben Balkon undicht, aber der hat eigentlich noch gar keinen Balkon undicht, sondern irgendwann hat er den Balkon undicht. Oder der hat mal was gegoogelt vor 6 Monaten, Balkon ist undicht, wir pixeln den und der kriegt die ganze Zeit meine Werbung angezeigt. Ja. Und am Ende schreibe ich nur das Angebot und der holt sich gar kein Gegenangebot an.
Der
kennt mich schon und weiß schon, was ich tue. Und die meisten Handwerker denken wirklich, das funktioniert nicht. Und warum ich dich das jetzt gefragt habe, es funktioniert ja tatsächlich für jede Scheißbranche, wenn du dich spitz positionierst, deine Zielgruppe vernünftig definiert hast und der absolute Profi für etwas bist.
Also man muss sich ja eigentlich immer nur die Frage stellen, wie denkt die Person, die ich ansprechen möchte.
Ja, genau.
Und wenn du jetzt halt sagst, okay, Balkon undicht, so, was ist denn der erste Gedanke? Keine Ahnung, ich habe jetzt keinen Balkon, der undicht ist, deswegen keine Ahnung, was der erste Gedanke ist, aber ich sehe das, was für eine Emotion habe ich, was für ein Gedanke passiert bei mir, okay, diesen Gedanken, den musst du quasi einfangen und dann aussprechen. Eigentlich ist das die Kunst, ja, und ich behaupte jetzt mal, im Handwerk sind auch viele Leute, die auf der Baustelle sich als mal gegenseitig so den einen oder anderen flapsigen Spruch pressen, ja, und wenn man das verwendet, diese Haltung quasi, wiederum in Werbeanzeigen, du sagtest ja auch eingangs, ich bin sehr polarisierend bei diesen Themen, ja voll, weil wenn ich langweilig bin, gehe ich unter, also muss ja, ich halt irgendwie schon mal was machen, was bei den Leuten so, die mal aus ihrem Schlaf da rausholt, dass die halt ihm sagen, okay, das, was der sagt, scheint irgendwie legit zu sein und genau das müssen die Leute machen.
Die meisten haben ja total Angst davor, also ich sag mal, ich hau ja auch polarisierende Sachen raus oder benutze genau die gleichen Wörter und Sätze, die der Handwerker uns auch in den Telefonaten sagt, in meinen Werbeanzeigen und so, um den einfach auch da zu treffen oder geh einfach auch auf die Situation so, hey, ich war selber in der Situation, dass ich keine Zeit hatte für Kinder, Familie, Frau und so weiter und geh natürlich da auch voll drauf ein. Wie gehst du damit um? Also ich bekomme, wir haben so ein Adspend ja, im mittleren fünfstelligen Bereich im Monat, was wir raushauen und bekommen natürlich 50% auf jeden Fall gehatet. Mhm. Total, ne, von, ey, du siehst aus wie ein Dönermann, mach mir mal einen Döner, wo du dann eigentlich nur drauf antworten kannst, okay, wie willst du denn deinen Döner haben, Zwiebeln, komplett, mit allem, so nach dem Motto, oder, ja, was willst du mir denn erzählen, du Arschloch, oder, also, da ist wirklich ja alles dabei. Ich muss ehrlich sagen, so ganz am Anfang, da habe ich mir die Scheiße echt durchgelesen und habe mir gedacht so, ja, was antworte ich denn da drauf? Ey, sollen wir das jetzt löschen? Sollen wir das verbergen? Mhm. Und habe mich auch unwohl damit gefühlt. Mhm. Mittlerweile, also seit 3, 4 Jahren, denke ich mir, eigentlich ziemlich geil, wenn die darauf antworten, weil ich baue in den Kommentaren dann Input rein, so wenn er sagt, hey, das, was du erzählst, ist Bullshit, packe ich da drunter ein YouTube-Video, wo ich erzähle, wie ich das quasi geändert habe und so weiter. Ne? Und mittlerweile juckt mich das gar nicht mehr. Aber man macht sich ja trotzdem manchmal Gedanken und der Handwerker, du musst dir vorstellen, wenn er bei uns reinkommt und wir sagen so, ey, wir brauchen Social Media, wir müssen die Kundengewinnung, wir müssen die Mitarbeitergewinnung, sagt er erstmal, Social Media mache ich nicht. Ja. Habe ich gar keinen Bock, dass die Leute mich sehen und was soll der denn denken und so weiter und so fort. Mhm. Mit diesem Mindset wirst du niemals vorankommen, meiner Meinung nach. Mhm. Jetzt, wenn du Unternehmer bist und ein kluger Unternehmer bist, weißt du zwar, yo, habe ich jeden Tag Bock auf Social Media? No way. Mhm. Hab ich Bock, mich jeden Tag volllabern zu lassen über Social Media? Auch gar keinen Bock. Weiß ich aber, dass mir das für mein Unternehmen was bringt und das ist genau das Tool, was ich brauche, um Umsatz zu generieren? Ja klar, also ist es meine Pflicht, das auch zu tun.
Korrekt.
So sehe ich das. So siehst du das wahrscheinlich
safe,
auch.
Safe, ja. Ja. Also ich habe auch nicht jeden Tag Bock. Deswegen habe ich mir so Formate wie Podcasts rausgesucht, weil das macht am meisten Spaß. Da kriegt man es nicht so mit, dass man die ganze Zeit Social-Media-Aktivitäten macht. Und dann ist immer ganz geil.
Ja. Wie gehst du mit solchen Sachen um, Tobi? Oder wie war es am Anfang
auch für dich? Katastrophe, ne? Also man ist ja quasi als Herdentier, was wir als Menschen ja sind, erstmal dazu konditioniert, wenn dich jemand ablehnt, ist es was Schlechtes. Und dementsprechend hast du die normalen Emotionen, wenn dich jemand ablehnt. So, okay, krass, verliere ich jetzt den Anschluss, hassen mich jetzt alle, bla bla bla. Die Sache ist, was man checken darf, ist, auf Social Media kommentieren zu 90% die Leute, die sonst im Leben auch nichts gerissen bekommen. So, dementsprechend ist es erstmal Feedback von Leuten, von denen es mir Feedback eigentlich egal ist. Ja. Also ich, mittlerweile denke ich mir, je mehr Hass ich auf irgendwas bekomme, umso erfolgreicher ist die Kampagne.
Das stimmt.
So, ja. Das heißt also, ey, wenn die Leute da voll reinhaten und mich sonst was abbeleidigen und meine Familie und blablabla damit reinziehen, dann finde ich es mittlerweile unterhaltsam. Natürlich ist es am Anfang etwas befremdlich, weil man es aus dem normalen Leben nicht kennt, dass du so viel Ablehnung erfährst. Aber wenn du es irgendwann mal gelernt hast, merkst du auch, okay, das Maß an Ablehnung, das ich erfahren kann, ist dann nachweislich ein Erfolgsgarant.
Ja, sehe ich genauso. Ja, also ich sag mal, bei uns in der Beratung merkst du das total krass. Also wir haben zum Beispiel Ben, ne? Der ist jetzt mittlerweile ja ein Teil der Handwerksschmiede, war mal ein Coachie von uns und hat das so krass umgesetzt und so rasiert und Mitarbeiter eingestellt, Umsätze und so weiter und so fort, geile Prozesse geschaffen. Der lebt jetzt mittlerweile, der kommt aus Erfurt, hat sich jetzt hier eine Wohnung geholt in Solingen, ist alle 2 Wochen hier in Solingen für 2 Wochen und arbeitet quasi für die Schmiede auch.
Krass.
Und berät andere auch. Davon haben wir ja 3, 4 Leute mittlerweile bei einer Handwerksschmiede, weil die Schmiede ja nicht nur von mir leben soll. Und bei dem war das so krass, dass der... Also der hat sich das erste Mal selbstständig gemacht, ist voll auf die Fresse, Insolvenz und so weiter. Dann hat er nochmal ein Unternehmen aufgebaut, dann richtig aber mit GmbH und so weiter und so fort. Irgendwann kam er halt nicht mehr voran und hatte ein Riesenproblem in der Mitarbeiterführung. Ne? Und dann haben wir auf einen Schlag 6 Mitarbeiter gekündigt. Dann hat er sich für uns entschieden. Und dann haben wir gesagt, hey, pass auf, du musst Social Media machen. Ja, nee, brauche ich nicht und keine Ahnung, da sind meine Leute nicht. Und dann, Ben ist halt so ein Typ, der sagt dann erstmal nee, dann erklärst du dem das, dann sagt er, alles klar, dann mache ich das.
Ja.
Der hat tatsächlich dann innerhalb von 6 Monaten 10 weitere Mitarbeiter einstellen können.
Ja, crazy.
Die meisten Handwerker glauben das aber gar nicht, was das für eine Macht ist. Wenn ich mir jetzt vorstelle, ohne bezahltes Marketing, ohne Social Media, ja, dann könnte ich die Schmiede wahrscheinlich in 2 Monaten
platzen. Kannst du bei weitem nicht so viel Erfolg generieren. Behaupte ich, weil, wie gesagt, dieses Bewusstsein für den Menschen, den du adressieren möchtest, das muss ja da sein. Und die Handwerker, ich meine, die du jetzt ja aber generierst als Kunden, die sind doch auch über Social Media auf dich aufmerksam geworden.
Ja, klar.
Deswegen frage ich mich, wie können die das für sich selbst ablehnen, aber sagen, ja, okay, nee, deinen Podcast höre ich jetzt schon seit einem halben Jahr und ich habe mich jetzt entschieden, ich mache das jetzt mit dir. Also, das ist ja eigentlich voll widersprüchlich, weil sie machen es ja selbst, sie konsumieren ja selbst und kaufen selbst auf Grundlage.
Richtig. Ja, aber viele, ja, das sind nicht meine Kunden und so. Ich sage, aber da ist jeder Mensch ist doch da unterwegs. Ja. Ich bringe dir nochmal ein geiles Beispiel. Ich habe jetzt hier einen geilen Auftrag gekriegt in Solingen. 250.000 Euro Kellerabdichtung bei einer Grundschule von der Stadt Solingen. Der Bauträger kommt aber aus Bremen, ja, und der Bauleiter baut jetzt hier um. Also der pendelt von Bremen nach Solingen und der war jetzt hier in meinem Umkreis und der hat dann hier in Solingen geguckt, so nach Kellerabdichtungsfirmen und so weiter und hat dann sich über Google nicht bei uns gemeldet, hat irgendwie erstmal bei 1, 2 anderen Firmen angerufen, warum auch immer, und dann hat er meine Werbeanzeige bespielt bekommen, ne? So, wir dichten Keller von innen ab mit Horizontalsperren und so weiter und so fort. Und am Ende hat er sich hier gemeldet bei uns. Ich habe dem dann beraten und dann haben wir auch den Auftrag bekommen. Ne? Also jemand, der nicht mal selbstständig ist, sondern nur Angestellter irgendwo guckst anders.
An, ja.
Und deswegen sage ich, digitales Marketing ist...
Es nimmt ja auch mittlerweile eine Sphäre an. Also während wir hier sitzen und die Geräte hier mit im Raum sind, braucht mir keiner mehr erzählen, auch wenn wir DSGVO haben und sowas, die amerikanischen... Plattformen greifen ja irgendwie auch auf die Audiospur zu. Das heißt also, die hören, dass wir jetzt hier sitzen und darüber sprechen und dann werden irgendwelche Gesprächsfetzen führen daraus dazu, dass ein Trigger ausgelöst wird und wir bekommen dann die passende Werbeanzeige. Beispielsweise habe ich mich gestern mit meiner Partnerin abends zum Fahrradfahren, also übers Fahrradfahren gesprochen. Wir haben uns beide so geile Gravelbikes gekauft und fahren jetzt hin und wieder mal so Touren und haben so ein bisschen darüber gesprochen. Und heute Morgen war mein Feed komplett voll mit kauf dir einen Helm, kauf hier die Wandhalterung, yeah, kauf dir diesen Speichenreiniger, sonst so, okay, was geht jetzt? Aber ich bin jetzt ja voll in der Fahrrad-Loophole hängen geblieben und habe nur noch diese Werbeanzeigen bekommen. Und das muss einem halt klar sein, das nimmt ja mittlerweile so eine krasse Sphäre an, dass die wissen, wo du bereit bist, etwas zu kaufen und dann genau zum richtigen Zeitpunkt die Werbeanzeigen
bekommst. Und die letzten, also wenn ich überlege so an mein Marketing von 2019, das war noch relativ einfach alles und easy und relativ günstig. Jetzt mittlerweile ist das alles ein bisschen anders. Wie meinst du, wie sich das die nächsten, ich glaube, ich bin der Meinung, dass die nächsten 2-3 Jahre sich nochmal krass ändern werden, wie die letzten 5-6.
Die Preise meinst du?
Ja, Preise, alles Mögliche. Wie man das auch konsumiert.
Also das auf jeden Fall, wie die Konsumart wird sich verändern. Ich glaube auch, dass, also es kommt ja immer mehr Bewusstsein auch bei den Usern hin, dass sie sagen, hey, ich hänge zu viel am Handy und wollen das ein bisschen wieder ablegen. Das passiert natürlich. Was wichtig ist, glaube ich, ist, dass du aus einem Interessenten das Maximum herausholst. Dass ein Interessent wirklich an einer Stelle abgeholt wird, wo er quasi am Ende sagt, okay, ich will, dass du Full Service für mich alles immer bis sonst wohin gehst, ja. Weil du kannst ja auch nicht die ganze Zeit auch nur Preise ins Abstrakte erhöhen, um dann quasi deine eigenen Kosten zu vorne zu senken, sondern musst halt quasi dahin bekommen, dass der Kunde einfach lange bei dir bleibt. Und man sagt doch, Starbucks hat irgendwie einen Customer Acquisition Cost von irgendwie $12,000 oder sowas, was die ausgeben können für Kaffee, wo man sich überlegt, okay, was machen die gut in ihrem gesamten Prozess, dass die vorne $12,000 ausgeben können, dass ein Neukunde zu Starbucks kommt, ja. Und das muss man sich mal überlegen, okay, wie können wir quasi solche Prozesse aufbauen, dass ein Neukunde bei uns dann so lange ist, dass sich das lohnt, so viel Geld vorne auszugeben.
Ja, das funktioniert definitiv für 90% aller Unternehmen funktioniert das super gut.
Ja.
Wir haben nie, also bei der Schmiede zum Beispiel, die Schmiede ist nur gewachsen durch digitales Marketing. Mhm. Wir haben nie Kaltakquise gemacht oder so. Immer noch nicht. Also wir nutzen Kaltakquise gar nicht. Bis heute nicht. Ne? Weil wir es einfach, das heißt nicht gebraucht haben, aber es war halt einfach gemütlicher mit Warmen
zu arbeiten. Ist ja auch so, ja. Wenn die vorbereitet sind, dich kennen, wissen, wer du bist. Das ist natürlich auch bei uns so, wenn jetzt Podcast, wenn jemand jetzt halt irgendwie, keine Ahnung, 6 Folgen Podcast von mir gehört hat und dann zu uns in die Beratung kommt, das ist ja easy game. Ja,
ja, vertraut mit der Brand und sowas. Auch bei uns. Also Podcast war auch bei uns ein Game Changer. Jeder, der zu uns in die Beratung kommt, hat meinen Podcast
also runtergehört. Dann kennen die dich schon, die wissen, wer du bist. Versuch dich mal über 3 Stunden Podcast oder sowas zu verstellen die ganze Zeit. Dass du da, das ist einfach real. Du musst einfach die Leute checken, okay, das ist der ist so. Ja, ja. Auf sowas habe ich Bock, der kommt bei menschlich gut an. Ja? Und das ist am Ende etwas, was ja unterbewusst auch passiert.
Ja, jetzt hatten wir noch einen kleinen Kurs in Marketing. Das reicht aber jetzt auch an Input-Marketing. Lass uns noch mal über das Thema Geld sprechen. Ja. Für viele ist das ja ein sehr, sehr unangenehmes Thema. Mhm. Warum meinst du, ist das hier in Deutschland so, dass viele nicht über Geld oder Umsätze sprechen wollen oder sich auch gegenüber seinen Beratern, ihren Beratern nicht öffnen wollen und so?
Also ich glaube, dass erstmal, wir sind halt so sozialisiert worden, auch als Kinder schon, so über Gehalt spricht man nicht und Ähnliches. Und ich glaube, es liegt vor allem daran, dass wir halt in einem Angestelltenland sind. Es sind ja doch mehr Leute hier angestellt, als dass es Unternehmer gibt. Und da ist ja auch häufig so, dass von den Unternehmen gestreut wird, ihr dürft untereinander nicht über Gehälter sprechen und sonst was. Ja? Und der Deutsche ist generell eher gesetzestreu, dementsprechend würde ich sagen, so, ja, okay, dann machen wir das nicht, dann reden wir da auch nicht drüber. Deswegen behält es dann jeder so für sich. Ja, so. Das ist erstmal so der Grundtenor. Vielleicht haben wir auch irgendwie so ein bisschen so ein Geldtrauma generell in Deutschland, ja, dass da irgendwie alles immer so ein bisschen problematisch ist, aber gut. Wenn man Unternehmer wird, merkt man auf einmal, alle reden über Geld irgendwie. Also es ist überhaupt gar nichts negativ konnotiertes, und es ist mehr so ein Werkzeug, und so wird dann auch gesprochen, aber wir haben im letzten Monat hier 1 Million dafür ausgegeben, dafür haben wir jetzt das und das rausgeholt. So, dann merkst du auf einmal, okay, da geht es einfach viel mehr um diese Geldflüsse, und dann wird da halt darüber gesprochen. Ich glaube, dass man auch, wenn man zu mehr Geld kommen möchte, dieses Mindset annehmen darf, hey, das ist was ganz Normales und ich kann da ganz normal mit dir drüber reden, wie wir übers Spazieren gehen, weil es kein verbotenes Thema ist. Und ey, einer verdient mal mehr und einer verdient mal weniger, und Unternehmertum ist beispielsweise auch eher ein Auf- und Abspiel. Da kann man auch ganz einfach transparent mit diesen Sachen umgehen.
Ja. Viele denken ja, Unternehmertum geht eigentlich immer nur nach oben und man verdient unglaublich viel Geld. Aber
schön wär's, ja.
Ja, und ich meine, es sieht einmal alles schön aus.
Jeder zeigt ja auch nur das Gute. Also du zeigst ja nicht, wenn du einen schlechten Monat hattest. So, hey, guck mal, wir haben ja richtig reingeschissen. Das macht ja keiner.
Ja, ja, und aber vor allen Dingen, welche Verantwortung du auch dahinter trägst. Ne? Und was für eine Last. Also am Ende, klar, ich trage Verantwortung hier für mich und meine Familie. Mhm. Aber hier hängen ja noch 30 andere Mitarbeiter dran. Die haben auch noch mal Familie, Freundinnen, Frau und Kinder. Also am Ende habe ich Verantwortung hier für 150.
Aber ich finde das geil. Also ich finde das voll nice. Weil, guck mal, du hast dir irgendwann mal die Gedanken gemacht, so, okay, ich mache mich jetzt selbstständig. Und weil du irgendwann mal den Gedanken hast und nicht aufgehört hast, weil du so durchgepeitschter Irrer bist, der sagt, komm, ich zieh das jetzt weiter durch, können da jetzt irgendwie 150 Menschen von leben. Wie geil ist das denn? Also mich macht das eher positiv, wo ich denke, okay, ja, es ist Verantwortung, keine Frage, aber es ist ja auch einfach voll die Ehre, dass man für so viele Menschen leben.
Extrem geil, auf jeden Fall, definitiv. Ich habe mir halt irgendwann, also früher waren mir Mitarbeiter scheißegal, sagst du, wie es ist.
Ja.
Ich habe einfach nur gearbeitet, wollte Geld machen.
Ja.
Geld. Ja. Ich wollte mir geile Sachen kaufen und so, ja. So, dann, aber dann irgendwann, als ich dann viel Geld verdient habe und mir dann auch gut coole Sachen kaufen konnte, geile Urlaube machen konnte und so weiter, war dann auch gut. So, mhm. ne? Also noch mehr Geld macht mich nicht noch glücklicher. Mhm. Und dann habe ich gesagt, okay, was muss ich eigentlich machen, damit ich halt irgendwie erfüllt bin? Mhm. Und habe gesagt, jeder Arbeitgeber, wo ich vorher gearbeitet war, die waren zwar irgendwie korrekt, aber irgendwie waren die auch Arschlöcher und so richtig wohl habe ich mich auch nicht gefühlt und so. Ich muss eine Firma erschaffen, im Handwerk relativ schwierig, weil es Knochenarbeit ist, ja, aber bei der Schmiede geht es relativ einfach. Eine Firma erschaffen, wo Menschen super gerne hinkommen.
Mhm, genau.
Und ihre Arbeit geil machen und weil die meiste Zeit hängen die Menschen ja bei der Arbeit und mit den Kollegen zusammen.
Großteil der Wachzeit bist du auf der Arbeit.
Ja, genau. Und auch zum Beispiel so Weihnachtsfeiern und so. Letztes Jahr hat der Jason mich gefragt, da haben wir habe ich ein ganzes Hotel gemietet für uns als Weihnachtsfeier. So von Freitag bis Sonntag mit Spa und Pool und keine Ahnung was. Hab da geil gekocht für alle, ne? Und dann hat der Jason mich gefragt, Chef, warum machst du das eigentlich? Ne? Reicht ja auch, wenn wir Kegel gehen oder Bowl, so nach dem Motto. Ja. Ne? Ich habe geantwortet, weil ich alles mache, wie ich es mir damals selber gewünscht hätte, was mein Chef für mich macht. Ja. Und ich finde das, finde ich als, wenn du irgendwann ab einem gewissen Level bist, finde ich ein extrem wichtiger Punkt für die Mitarbeitenden, safe, da auch richtig rauszuhauen. Ne? Letztes Jahr waren wir in Disneyland, das hat zigtausende Euro gekostet. Mhm. Dieses Jahr habe ich auch wieder ein richtig fettes Schloss in Belgien angemietet für uns alle, so richtig Luxus. Ne? Wo man sagt, ja, die 15.000 kann man nicht auch sparen für die 3 Tage. So,
wir machen das auch immer. Einmal im Jahr gehen wir mit dem Team auf eine geile Reise, Weihnachtsfeier sowieso, und wenn mal zwischendurch irgendwie was ist, so dann, also wenn die Leute was wollen und brauchen, dann kriegen die das einfach, weil es soll genau das sein, es soll einfach eine geile Erfahrung sein, bei uns zu arbeiten. Ich behaupte auch jetzt, wenn ich jetzt in die Firma gehen würde und sagen würde, ey, guck mal, du kannst jetzt gehen, ich gebe dir 20.000 Euro und du gehst, würde keiner gehen, weil es mehr Sinn macht, hier zu bleiben und es geiler ist. Ja, persönliche Entwicklung, geile Erlebnisse etc. Und am Ende des Tages bist du ja auch den Menschen, die ihren, also wie gesagt, circa 50% der Wachzeit bei dir im Unternehmen verbringen, bin ich auch unfassbar dankbar. Ich finde das mega geil, dass die sagen, ey, diese Vision, die du da hast, was wir da aufbauen wollen gemeinschaftlich, ist mega nice, lass uns noch mehr dazu machen. Was kann ich? Ich kenne noch jemanden, der könnte auch hier arbeiten. So, ja, okay, dann Vollgas. Ja, das ist ja irgendwie.
Ja, nice. Viele halten ja einen für verrückt, ne? Also ich sag mal, hier in Solingen zum Beispiel, wenn ich jetzt hier auf Stadtfest gehe und so, dann finden das viele Leute auch cool, was ich mache, aber viele Leute gucken mich auch ein bisschen doof an, so nach dem Motto, ne? Die Laberbacke, so nach dem Motto. Am Ende sind das alles Menschen, die irgendwie eifersüchtig sind und nichts gebacken bekommen haben, weiß ich. Für mich ist aber entscheidend, was so mein Umfeld davon hält und wie die Mitarbeiter, mir ist am Ende auch eine Ausbildung scheißegal.
Ja, safe.
Sondern ich will jemanden im Bewerbungsgespräch sitzen haben und ich will sehen, dass er sich mit mir beschäftigt hat. Ich will das Feuer in den Augen sehen, dass der Bock hat dann auf die Schmiede. Alles andere kann man ja jedem beibringen. Heutzutage sowieso mit KI.
Absolut. Ich sage auch, also ich hire immer für Werte und für Work Ethic und nicht für Skills, weil Skills ist teachable. Das ist relativ einfach.
Ist so. So, lass uns mal über ein Thema sprechen, wo viele ja nicht so gern drüber sprechen. Ein bisschen über Flexen und so. Und geile Uhren, geile Autos. Wie man sowas vielleicht auch über, nicht nur privat vielleicht, ist ein sehr, sehr spannendes Thema. Mhm. Weil natürlich viele damit sehr polarisieren und viele sagen, ja, brauche ich alles nicht.
Mhm.
Aber tief im Inneren weiß ich, dass 9 von 10 Handwerker oder 9 von 10 Unternehmer sich schon eine geile Uhr wünschen oder ein geiles Auto oder einen geilen Urlaub. Aber keiner spricht darüber. Wir sind ja hier bei Real Talk.
Ja, geil.
Deswegen quatschen wir jetzt auch darüber. Ich bin einfach ehrlich, Tobi. Habe ich ja eben schon gesagt. Ich wollte Geld machen.
Ja.
Dann habe ich mein erstes Geld verdient. Dann wollte ich mir eine Uhr kaufen und habe gesagt, ja, wenn ich drüber nachdenken muss, ob ich mir die Uhr leisten kann, dann ist es eigentlich der falsche Zeitpunkt.
Ist richtig, ja.
Ja, dann habe ich das einfach noch ein Jahr nach hinten geschoben und habe ja, nicht gespart, aber dann irgendwann nach einem Jahr habe ich gesagt, boah, geile Uhr, zum Klaus fahre ich jetzt nach Düsseldorf,
ja, ja.
Und die kaufe ich mir jetzt gebraucht für 25.000.
Ja.
Und das war ein absolut geiles Gefühl. Mhm. Ja?
Ja.
Jetzt habe ich mittlerweile schon viel mehr Uhren, habe mir auch schon richtig geile Autos gegönnt und so weiter und so fort. Gibt mir das noch das Gleiche wie ganz am Anfang? Nein,
mhm.
Nicht safe. Mehr.
Ja.
Will ich mir trotzdem noch geile Uhren kaufen?
Ja.
Auf jeden Fall.
Ja.
Ja? Ich spreche da offen drüber. Ich bin nicht der Typ, der jetzt irgendwie damit rumflext und sagt, ah, guck mal hier und so. Aber es gibt mir schon etwas. Ja? Wenn ich morgens an mein Ding gehe von meinen Uhren und mir eine Uhr aussuchen kann und die Uhren ziehen kann. Es gibt mir schon etwas, wenn ich morgens in den Porsche einsteigen kann, damit zur Arbeit fahren
ja.
kann. Oder vielleicht nehme ich heute doch den RS6 und fahre damit zur Arbeit, mhm. als wenn ich irgendwie in einem Q2 irgendwie zur Arbeit fahre.
Ja.
Und es gibt mir nicht, sag ich mal, so das befriedigende Gefühl, ich habe es jetzt geschafft. Aber es gibt mir das Gefühl, dass ich gesagt habe, ey, alles, was ich damals wollte, habe ich ja. jetzt und ich bin damit super happy und auch zufrieden und ich muss das auch nicht verstecken. Viele Menschen verstecken das ja auch.
Ich glaube, dass dieses, ey, das, was ich mache, lohnt sich Gefühl, dass das eben häufig durch so materialistische Bestätigung kommt. Ne? Also, wenn du jetzt die ganze Zeit buckelst und richtig reinfetzt und, keine Ahnung, 16-Stunden-Tage abfrühstückst und das über Jahre hinweg und du nie dir eine Belohnung in irgendeiner wahrnehmbaren Form gibt's, ja, sondern nur sagt, okay, meine nächste Belohnung ist, dass wir noch ein Auto mehr für die Firma kaufen beispielsweise, ja, und dann noch mehr Leute, dann ist es keine für dich wahrgenommene Belohnung für dein Leben. Und ich denke, dass wir als Menschen, wie unser Gehirn funktioniert, doch ganz gut auch mal feiern dürfen, wenn wir einen Erfolg errungen haben oder wir uns mal, keine Ahnung, eine Uhr kaufen wollen oder sowas, ja, dann das einfach als Sinnbild für die Arbeit, die man reingesteckt hat. Zum Beispiel meine erste Rolex habe ich mir gekauft, als ich Anteile an einem Unternehmen verkauft habe. Das Unternehmen hat das Wort König in sich. Dann wollte ich, ey, dann kaufe ich mir eine Uhr mit einer Krone, so, macht was Sinn, dann hole ich mir eine Rolex. So, ja? So, und das, die würde ich niemals verkaufen, weil die auch einen emotionalen Wert für mich hat. Einfach so für dieses Sinnbild, ey, ich habe mich selbstständig gemacht und habe 2-3 Jahre später schon die Möglichkeit gehabt, mir eine Uhr zu kaufen für einen 5-stelligen Betrag. Und die hat nichts an meinem Leben verändert. So, und bei der Uhr haben wir es gemacht als Sinnbild für das erste Mal 500.000 Cash-In in einem Monat. So, ja? Und wenn es, also bei mir sind diese Sachen dann häufig irgendwie konnotiert an etwas, wo ich sage, okay, geil, das ist ein Sinnbild für irgendeinen Erfolg. Und dann hast du nicht nur diesen materiellen Wert, der da mit drin steht, sondern dann verbindest du auch was damit. Ja? Und deswegen, mir macht es dann mega Spaß, geile Sachen mir zu besorgen, das auch zu wertschätzen und zu wissen, okay, das hat eine geile Auswirkung auf meine Energy, hat natürlich aber auch immer eine Wirkung auf dein Umfeld, ja, und Leute, die dir selbst den Erfolg gönnen, die reagieren ja in der Regel auch super positiv ja, darauf.
Natürlich.
Die feiern das, oh, geil, mit dem Ziffernblatt oder was für eine geile Felge hast du oder sowas, ja. Das ist ja dann auch nice, kommst auch mit Leuten dann auf Grundlage dessen ins Gespräch und meistens sind es dann die, die das ablehnen, die es nicht geschafft haben oder das pauschal verteufeln wollen, also was Schlechtes sehen und dann auf Grundlage dieses Mindsets gar nicht erst dahin kommen können.
Die schlimmsten finde ich halt, die es verheimlichen.
Ja, okay.
Also ich sag mal so, ich kann mich noch in meiner alten Firma, wo ich gearbeitet habe, wenn der Chef sich jetzt ein neues Auto geleast hat, mhm. ja, weil der viel Vertrieb gemacht hat und dann kam er mit einem Q5 um die Ecke oder ein Q7, ein ganz normales Auto,
ja.
Da haben die der Uhrensohn, dies und das, der hat sich schon wieder ein Auto gegönnt und klar. Aber warum ist das so gewesen? Weil der Chef halt auch immer so getan hat,
als ob
so
schlimm wäre. Mhm.
Ich habe den Spieß einfach umgedreht.
Wir sind eine reiche Firma.
Wir verdienen gutes Geld.
Ja.
Der Chef, dem geht's richtig gut.
Mhm.
Ich kann mich noch hier an den Tag erinnern, als ich meinen Porsche abgeholt habe. Das war so krass.
Mhm.
Ich habe den Porsche abgeholt hier im Porsche-Zentrum, bin hier in die Firma gefahren. Hatte das eigentlich keinem gesagt, außer der Sabrina, glaube ich. Die hat mich da hingefahren. Die ist dann hier hingekommen und dann bin ich hier angefangen. Komm, Halle stand offen und 15 Mitarbeiter standen hier.
Freuen
und haben
sich,
geklatscht, ja. haben geil, Chef und so. Ne?
Ja, voll nice, ja.
Und am Ende hat das ja nichts damit zu tun, dass die eifersüchtig damit zu tun sind oder sonst irgendwas, sondern weil die ja genau wissen, wie mhm. wir arbeiten, wie viel Geld wir machen und so weiter und so fort. Und jeder hat ja hier auch seine Berechtigung, auch ein entsprechendes Gehalt zu verdienen.
Also wir haben bei uns in der Firma auch einen Umsatzfax, da ist jeder Mitarbeiter drin, dass die auch sehen, okay, ich arbeite in einer Firma, in der es läuft. Ne? Und wenn das Ding am Tag nicht bimmelt, dann werden auch untereinander so Jokes gemacht, so, ja, was ist hier los, ein umsatzfreier Tag oder sowas.
Ja,
ja. Die Leute können sich eigentlich super leicht ausrechnen, was bei uns hängen bleibt. Und ich gehe damit auch super transparent um, weil ich sage, ey, Leute, gar kein Stress. Mach's selber. Also bau irgendwo was auf. Ich bin der Erste, der dir sogar Geld gibt dafür, dass du was aufbaust. Ich feiere es auch noch. Ja? Also wenn du das Skills jetzt benutzt. Ich habe auch 2, 3 Mitarbeiter, die sagen, ey Tobi, ich kann mir nicht mein Leben lang vorstellen, angestellt zu bleiben. Ich will später mal noch was aufbauen, aber ich hätte dich gern dabei.
So, ja, okay. Habe ich ja auch bei mir.
Wie schlimm kann es sein? Ja, ich habe ein 2. Unternehmen, bei dem ich operativ nichts machen muss, eine Beteiligung fahre. Alles klar, let's go. Und die sehen ja auch, okay, die Art und Weise, wie wir da rangehen, funktioniert. Bei den Mitarbeitern kommt es geil an, das Unternehmen läuft, der kann sich auch mal was erlauben. Ja, genau das will ich auch. Und dann ist es auch mega nice.
Ja, aber das ist dieses Open Mindset, ne, was man hat. Also zum Beispiel Bila, hier mein Videograf, der eben auch hier war, der war auch 3 Jahre bei uns Angestellter, super geiler Videograf, super guter Mitarbeiter. Aber irgendwann kam er auch zu mir und sagte, hör mal, Libo, ich fühle das nicht mehr so als Angestellter. Ich fühle mich super wohl, will aber irgendwas mit dir und will mich aber selbstständig machen. Ich sage, hey, Bidal, sollen wir das nicht zusammen machen? Ja. Beteiligung, ne? Ich habe super gute Kunden, ne? Vielleicht brauchen die auch mal was. Ja. Klar, und wir können dich andocken. Also ich finde, deswegen verheimliche ich auch nichts. Ja. Also meine Mitarbeiter wissen, was kostet unser Jahrescoaching, wie viel Umsatz machen wir im Monat, was bleibt auch wirklich hängen und so weiter und so fort, damit es halt auch transparent ist, ne? Und jeder weiß, was Sache ist. Und wenn es einem nicht passt, ja Digga, dann mach dich selbstständig, mach
dir deinen eigenen Weg. Ne? Auch total okay. Ihr seid ja ein Teil davon, also bist ja ein Teil von dem Erfolg. Und wenn der Mitarbeiter auch wahrnehmbar merkt, okay, es hat auch für mich Vorteile, wenn wir erfolgreich sind, ne? Weil, wie gesagt, Teamreise oder wir kriegen ein geileres Büro und ich krieg geileres Arbeitsmaterial oder sonst was. So, ja? Also mein Leben wird auch annehmlicher dadurch, dann ist es so mega chillig.
Das Ding ist, dass die meisten ja die Selbstständigkeit noch nie durchgespielt haben, denken, das ist ein Selbstläufer. Ja, also ich mache mich jetzt selbstständig und dann kriege ich meine Kunden, aber so ist es ja nicht.
Nee, musst schon ein bisschen was dafür machen.
Ja, und der Schlüssel ist halt da auch, also ich kann mich noch an die erste Zeit der Schmiede erinnern. Dicker, da haben wir Closings gemacht am Telefon, so in einem kleinen 15 Quadratmeter Büro, noch mit SAS zusammen, mit meinem Dachhändler, mit meinem Vertriebler, da haben wir das erste 3-Monats-Coaching damals noch verkauft für 6.000 Euro, also 2.000 Euro im Monat und am Telefon. Wir haben aufgelegt, wir haben das so hart gefeiert, das war so krass, ne? So klar, irgendwann wird das ja auch irgendwie alles normal, Normalität. Nichtsdestotrotz darfst du ja nicht vergessen, wo du herkommst und diese Dinge auch zu feiern.
100%, ja. Ja. Irgendwann bist du, wenn du wächst, dann akzeptierst du ja auch den Standard irgendwann drunter nicht mehr. Und dann ist so, heute haben wir nur 40.000 gemacht, das ist ein schlechter Tag, so nach dem Motto.
Ja, richtig.
Aber natürlich ist es so, never forget where you came from und das ist ein Punkt, den du absolut recht hast, würde ich auch sagen, dass man das dankbar schätzt, was man früher hatte.
Ja. Meinst du, es gibt irgendwie so einen Glaubenssatz, also im Handwerk ist das oft so, wer viel arbeitet, verdient auch viel, aber stimmt das wirklich deiner Meinung nach?
Nee, also natürlich gibt es bestimmte Branchen oder bestimmte Vergütungsmodelle, wo du viel arbeitest und dann mehr verdienst, wenn du jetzt immer noch gegen Stunde bezahlt wirst, aber ich nehme an, die meisten verkaufen ja Projekte.
Ja.
Oder sollten es tun.
Ja.
Und da ist dann die Sache, okay, der Kunde zahlt ja für ein Ergebnis und nicht für die Zeit, die du effektiv dafür einsetzt. Und dann will am Ende, dass da was Geiles steht, ja. Und dann interessiert dann auch nicht, ob du 3 Stunden oder 8 Stunden dafür gebraucht hast, sondern da soll am Ende ein Pool stehen oder whatever, ja. Und ich glaube, dass da vom Mindset her eher das hingehen darf, okay, ich verkaufe Ergebnisse, weil du dieses Ergebnis dir wünschst.
Ja, definitiv. Spannend. Sag mal, kann man wirklich aus dem Unternehmen eine Rolex kaufen?
Ja. Man muss natürlich jetzt, also es wird jetzt natürlich super reißerisch immer verwendet. Ich habe es auch schon im Marketing sehr, sehr reißerisch verwendet.
Ich weiß, deswegen frage ich dich.
Sehr gut. Es ist geiler eigentlich mit Gold, wenn man ehrlich ist, das übers Unternehmen zu machen. Weil bei einer Rolex hast du ja das Thema, dass da die Umsatzsteuer mit dabei ist. Das ist bei Gold nicht der Fall. Und es gibt einen Sachbezug beispielsweise für 10.000 Euro. Das ist wirklich auf den Cent genau 10.000 Euro begrenzt. Wenn du 1 Cent drüber bist, hast du dir den zerschossen. Aber da könntest du dir eine Rolex kaufen, da muss der Rechnungsbetrag dann exakt 9.999 Euro sein beispielsweise und dann könntest du dir die als Sachzuwendung über die Firma zusagen oder deinem Mitarbeiter zusagen.
Also ist das nicht nur gesagt, sondern es geht wirklich über
den
Sachbezug?
Ja, ist Fakt, ja, über den Sachbezug, ja. Die Sache ist, mit Gold macht es wie gesagt mehr Sinn, weil das ist umsatzsteuerbefreit, dementsprechend hast du halt eigentlich einen intrinsischen Wert, der halt mal 19% höher ist, dann würde ich es tendenziell eher damit machen, das ein Jahr lang liegen lassen, nach einem Jahr steuerfrei verkaufen, mir davon dann eine Rolex kaufen, aber das kann jeder haben, wie er möchte.
Ja, ja gut, im Marketing funktioniert halt dann Gold nicht so geil wie natürlich Rolex.
Ja, hat eine höhere Strahlwirkung auf jeden natürlich. Fall. Ja.
Geil, geil, geil. Was kann ich noch so machen aus der Firma heraus? Hast du noch so 1, 2, 3 Impulse, wo man sagt, ey, das wäre eigentlich, kann man ziemlich geil aus der Firma machen so?
Also natürlich musst du immer fragen, was für einen Mehrwert hat die Sache, die ich kaufe, für auch den Business Case. Bei Laptops beispielsweise ist ja so das beste Beispiel, ist das halt ein Arbeitsgerät, dementsprechend kannst du es natürlich über die Firma kaufen, weil du es letztendlich dafür brauchst. Ja. Und ob du es dann privat benutzt oder so, das habe ich jetzt nicht gesagt, da kann ja jeder dann selber entscheiden, wie er das dann handhabt. Ja. Das sind so Punkte, die man da auf dem Schirm haben muss. Aber ich habe ja vorhin auch diese ganzen Gehaltsbestandteile mal aufgezählt, die sind ja eigentlich die, die du dir quasi als Gehaltszuschlag da mit besorgst und die ja dann eine Auswirkung auf dein Netto haben. Ja. Das ist ein wichtiger Punkt. In deiner Holding kannst du auch andere Uhren kaufen, in größeren Volumina, wenn die quasi als Vermögenswert gelten. Ja? Dann würde ich natürlich trotzdem immer ein bisschen aufpassen, dass du da jetzt nicht auf jedem Foto dann mit dieser Uhr zu sehen bist, dass du die dann privat trägst und die dann wirklich als Vermögenswert gekauft hast. Aber solche Sachen sind auch möglich. Ja.
Crazy, crazy. Du hast selber auch einen Podcast, ne?
Ja.
Heißt?
Geld, Geld, Geld.
Worum geht's da?
Autos. Naja, also wir sprechen vor allem immer mit Unternehmern eben um ihren finanziellen Werdegang, was sie dazu geführt hat, Unternehmer zu werden, wie sie zum Thema Geld stehen, was an ihrem Mindset sich vor allem zum Thema Geld verändert hat. Nein. Und das findet ganz guten Anklang, weil ich genau dieses Tabuthema, was du gerade angesprochen hast, halt breche und sage, ey, wie war's denn? Also wie fühlt man sich mit einer Million? Ich habe letztens eine Dame da gehabt, die hat mit 20 in ihrem ersten Jahr ihrer Selbstständigkeit einen Porsche gekauft, weil sie zu jung war, den zu finanzieren. Die haben ihr nicht erlaubt, eine Finanzierung anzunehmen, also musste sie den Cash bezahlen. Die hat innerhalb von einem Jahr alleine ohne Mitarbeiter 1 Million Euro umgesetzt.
Krass.
Und das sind natürlich dann mal so, das sind richtig geile Stories, ja, die man dann so mal hört, wo du denkst, ey, wie nice, wie cool ist das denn? Ja? Sie wusste nicht mal das Modell von dem Porsche, weil das interessiert sie gar nicht. Also sie fand das Auto halt so schön und hat es dann gekauft.
Geil.
So, weißt du? So Geschichten besprechen wir da durch. Das ist einfach mega chillig und gibt den Leuten auch so dieses Bewusstsein, hey, Geld ist kein Tabuthema, sondern kann auch mal ganz normal in einem Podcast besprochen werden.
Sehr, sehr geil. Also hört da gerne mal rein. Tobi, wir haben jetzt hier schon krass überzogen eigentlich. Wir haben
sehr geil. Hat es nicht so angefühlt.
Nee, gar nicht. Danke, dass du da warst. Und
super gerne.
War sehr, sehr spannend. Ja, liebe Leute, wenn ihr mehr vom Tobi erfahren wollt, könnt ihr den natürlich auch bei Instagram folgen. Wie heißt du da?
Tobias Vetter unterstrich.
Tobias Vetter
mit. Weil der Typ, der den normalen Tobias Vetter-Tag hat, mir den Account nicht verkaufen will.
Ach krass, ja. Echt jetzt?
Habe ich schon gefragt.
Unterstrich.
Ja.
Podcast hast du auch, Geld, Geld, Geld.
Richtig, genau.
Und wer Bock hat mal, sich mit Tobi auseinanderzusetzen, kann natürlich auch gerne mal auf die Homepage gehen, gucken, was er so macht. Und ich würde jedem raten, auf jeden Fall den Geschäftsführervertrag mal runterzuladen. Ist jetzt kein Pitch, also ich bekomme nichts dafür, aber ich muss wirklich sagen, für 99 Euro... Ja. Hat mir das Ding monatlich auf jeden Fall mehr Geld gebracht, als ich mir bezahlt habe. Das
sehr
war
schön.
Richtig, richtig geil. Und mein Steuerberater war verwundert, tatsächlich.
Sehr gut.
Das war sehr geil. Ansonsten, Tobi, danke, dass du da warst.
Vielen lieben Dank für die Einladung. Ja.
Wenn ihr uns weiterhin folgen wollt, dann schaut hier digital vorbei. Insta, Podcast, was noch alles. LinkedIn haben wir auch alles. Meld dich einfach bei uns. Hier unten verlinken wir natürlich noch Tobis Podcast und Tobis Kanal, aber auch unseren. Und wenn du Bock hast, mal richtig Patte zu machen und dir eine dicke Rolli zu kaufen, dann musst du zur Handwerksschmiede kommen, damit du richtig Geld verdienst. Ach so, was ich vergessen habe. Ah, gut, dass du es sagst, Jason. Also, Tobi.
Ja.
Ich habe mein Podcast-Fragenbuch.
Ja.
Da schreibt immer der letzte Gast eine Frage rein.
Geil.
Und ich weiß aber nicht vorher, was es ist.
Und ich muss dann auch eine Frage stellen an den Nächsten, ja?
Richtig, die schreibst du dann hier rein, die stelle ich dann an den Nächsten.
Mhm.
Dein Rat an junge Menschen, eine Ausbildung machen oder doch studieren, wo liegt die Zukunft? Boah, wenn ich das beantworten dürfte. Komm.
Also ich habe angefangen zu studieren und das in der zweiten Woche abgebrochen. Deswegen bin ich jetzt natürlich ein bisschen gebiased, weil ich habe mit einem abgebrochenen Studium doch einiges gerissen. Ich habe aber vorher eine Ausbildung gemacht und deswegen geht mein Rat ganz klar, mach eine Ausbildung. Da bist du faktisch im Doing besser unterwegs, hast ein gewisses Knowledge, hast auch was auf dem Papier. Und am Ende geht es halt darum, dass du ins Tun kommst und nicht irgendwelche theoretischen Konstrukte auswendig gelernt hast.
Ja, definitiv. Also ich kenne Leute in meinem Umfeld, die haben 10 Jahre studiert, da habe ich schon 10 Jahre gearbeitet. Mhm. Da war ich schon 30, voll in meiner Selbstständigkeit, habe schon richtig Kohle verdient und die sind dann bei der Stadt eingestiegen, mhm, in einem Lohngefüge von keine Ahnung was. Also, muss man nicht machen, ne?
Nee, sehr geil.
Tobi, danke dir.
Dankeschön.
Bis zum nächsten Mal, liebe Leute. Das war heute der Handwerksschmiede Real Talk. Ciao.